Archäologisches Material ist nicht stumm, es spricht seine eigene Sprache.
Hallo und herzlich willkommen bei Artefakte erzählen, unserem Archäologie-Podcast. Ich bin die Susanne, ich bin die Archäologin.
Und ich bin die Natascha, ich nicht. Aber ich habe heute zwei Archäologen da, die ich auslöchern darf, bis zum geht nicht mehr.
Ausschaufeln.
Vielleicht meinst du das?
Genau, wir haben heute einen ganz lieben Gast, einen Kollegen, den Levente Horvath. Servus Levente.
Hi.
Ja, hallo. Herzlichen Dank für die Einladung.
Gerne. Wir möchten mit dir ein bisschen ein Gespräch führen über deine Arbeiten, die du gerade machst, beziehungsweise deine Schwerpunkte. Aber am Anfang möchten wir uns bei den Wissenschafts.de-Podcasts, also Wissenschaftspodcasts.de heißen es korrekt, bedanken, weil wir seit gestern bei Ihnen auf der Homepage auch vertreten sind. Das heißt, wir werden auch das Logo von Ihnen natürlich featuren bei uns. Das ist ein ganz tolles Logo, das ist ein grünes Gehirn. Mhm. Also grünes Gehirn hat ein bisschen was Außerirdisches fast, aber macht ja nichts. Aber es ist eine extrem coole Sammlung von Podcasts, die sich mit Wissenschaftsbereichen beschäftigen. Und wir sind in der Rubrik Archäologie. Und Archäologie ist die erste Rubrik und wir sind die Ersten in der Archäologie-Rubrik.
Yes. Genau, also gern vorbeischauen auf wissenschaftspodcast.de. Da gibt es alles Mögliche. Mhm. Also alles, du willst lernen, lerne auf Wissenschaftspodcast.
Genau.
Sozusagen. Genau. Da kann man sich ein bisschen durchklicken und durchschauen und vielleicht findet man was Nettes. Man findet uns jetzt auch.
Genau, und Leute, die zum Beispiel den Geschichten aus der Geschichte ehemals Zeitsprung-Podcast kennen, der ist dort auch ganz prominent vertreten, weil der Daniel von dem Podcast ist auch bei denen im Kuratorium.
Ah,
drinnen.
Cool. Ja, die sind auch sehr cool. Erzähl uns mal was über
den. Nein, zuerst muss ich ihn ja vorstellen.
Ach so, ja, natürlich, bitte.
Weil, damit die Leute ja wissen, wen wir da bei uns eingeladen haben. Wieder mal zu einem Skype-Interview, also ja. Damit das alles seine Richtigkeit hat während Corona-Lockdown XY.
Jetzt sind wir auf Höchstabstand. Wer ist dann der Levente Horvath?
Der Levente Horvath ist ein lieber Kollege, der in Graz Archäologie studiert hat, und zwar in Kombination mit Geschichte und 2013 sein Studium abgeschlossen hat mit einer Diplomarbeit über die Burg Sallach-Klingenstein in der Weststeiermark, also eine Burg, die bei mir daheim in der Nähe ist, wo ich zu meiner Schande sagen muss, ich war da schon ewig nicht mehr oben, sollte man vielleicht wieder mal machen. Und im Studienzweig abgeschlossen hat für provinzialrömische Archäologie und Archäologie des Südostalpenraumes. Zu einer Zeit, als es noch das gute alte Magisterstudium gegeben hat, weshalb man noch die guten alten Magistertitel hat, der irgendwie besser ist.
Ganz wichtig.
Während des Studiums hat Levente auch schon verschiedene archäologische Projekte gehabt, wo er mitgearbeitet hat, unter anderem Grabungsprojekte und Surveys in der Steiermark, in Kärnten und in Niederösterreich. Bei einem dieser Grabungsprojekte haben wir uns ja kennengelernt, 2009 auf der Tourne in Kärnten. Eine meiner liebsten Erinnerungen ist diese Grabung, weil das war jedes Mal so wie Urlaub, 2 Wochen in Kärnten mit unglaublicher Versorgung, mit einer unglaublich genialen Ausgrabung. Also das war wirklich, wirklich toll.
Ja, die kommt keiner ran.
Nein, die kommt wirklich keiner ran. Das ganze Sasaka, was wir da gegessen haben.
Puh. Oh ja, die Hirschsalami.
Wow. Ah. Und die Biskuitrouladen.
Ja. Oh ja, die Biskuitrouladen, die unglaublich gelben.
Die von mit den glücklichsten Hühnern überhaupt.
Mit dem türkischen Kaffee.
Also ich glaube, die Versorgung in Phaneos kulinarisch war nicht so gut bei der Grabung in Griechenland, oder?
Ah, die war schwer okay eigentlich. Zwar irgendwie jeden Abend beim denselben Wirt, aber immer so Tischlein deck dich mäßig, das war schwer in Ordnung.
Okay. Ja, die Griechen haben gutes Essen.
Ja. Das gibt's ja nicht. Aber Phaneos ist halt auch irgendwo.
Okay.
Ja, das ist dafür authentisch.
Das stimmt.
Aber nichts die Biskuitrouladen.
Nicht wie die Biskuitrouladen, okay. Die kärntnerischen. Levente war auch Studienrichtungsvertreter für klassische Archäologie Was ich besonders super finde, weil ich habe jetzt in der statistischen Auswertung gesehen, dass die Leute, die Studienrichtungsvertreter sind, eher in der Archäologie bleiben.
Das kann ich mir vorstellen, weil sie sind schon am richtigen Weg.
Und daneben natürlich auch die verschiedenen Dokumentationsaufarbeitungen für Franziskanerkloster zum Beispiel in Graz. Und das ist ja dann schon ein bisschen was, wo wir dann Richtung zum Thema heute hinkommen.
Ja.
Und aber Leventi hat ja nicht aufgehört mit dem Magisterstudium, sondern hat dann auch das Doktoratsstudium angeschlossen und ist jetzt ja so am Ende seines Doktoratsstudiums, auch wenn er gerade ein bisschen verzwickt schaut.
Wie geht's dir damit?
Frage und wie schaut's aus?
Genau. Und aber zusätzlich zu dann noch ein paar Anstellungen am Institut, zuerst für Archäologie, jetzt am Institut für Antike, zum Dissertationsprojekt, über das du uns ja dann noch ein bisschen was erzählen wirst, ist er auch noch zusätzlich selbstständiger Archäologe für Grabungen, auch wieder in Steiermark, Kärnten und Niederösterreich, mit Schwerpunkt auch Mittelalter, immer wieder auch in Kärnten, Burgruin Rosegg zum Beispiel, aber auch für Fundmaterialaufarbeitungen, Mittelalter, Neuzeit. Und du bist ja auch jetzt seit 2020 Lehrbeauftragter
der Archäologie. Ja, also eigentlich schon, das hat sich noch während der Anstellung hat's angefangen und wo dann die Projektanstellung geendet hat, habe ich eigentlich jedes Jahr Lehrer.
Okay, also bist dann als Externer genauso wie ich freifliegend. Und was wir auch gemeinsam haben, ist die Projektmitarbeit bei Novetus.
So ist es.
Wo du schon vorher die Aufarbeitung für die Bezirke Graz und Südoststeiermark für die archäologische Landesaufnahme gemacht hast. Graz, muss ich sagen, um das beneide ich dich nicht.
Das war schon cool.
Ja, schon, aber das kann ich mir vorstellen, dass das ziemlich intensiv viel, oder? War.
Ja, es war schon
viel. Aktenlage da ist. Publikationen hast du auch noch zu verschiedenen Fundmaterialgeschichten, Mittelalter, Neuzeit, Arbeiten auch zu verschiedenen Burgen und Burgruinen, also diese Arbeit mit dem Werner Murg zusammen über die abgekommenen Wehrbauten in Lietzen und im Bezirk Murau zum Beispiel. Und auch verschiedene Grabungsberichte, wo wir einen Connex jetzt haben zur Folge mit Manfred, weil du ja natürlich am Schöckl mitgraben hast und am Schöckl auch bei der Publikation dabei warst. Möchte jetzt an dich die Frage stellen, jetzt nicht, wie geht's mit der Dies, ne?
Wir reden nicht drüber.
Ich habe das bei mir nämlich auch immer gehasst, sondern warum hast du dich für den Schwerpunkt Mittelalter- und Neuzeitarchäologie entschieden?
Ja, das spielen eigentlich, denke ich, mehrere Faktoren zusammen, aber zu den wesentlichsten sind eigentlich so die Erlebnisse und Grabungen während dem Studium. Das hat sich im Studium schon irgendwie ergeben, also das war jetzt nicht, was ich von vornherein hingearbeitet habe, dass ich immer wieder bei mittelalterarchäologischen Grabungen und halt Fundaufarbeitungsprojekten daraus folgend irgendwie dabei war. Und das waren eigentlich doch immer sehr positive Erlebnisse, wo ich so ein bisschen die Begeisterung auch für dieses spezielle Themenfeld entdeckt habe. Und ganz wesentlich ist da, muss ich schon sagen, gerade die Grabung auf der Turne, über die wir schon geredet haben, mit dem Biskviro-Laden. Also ich würde schon meinen, dass das auch schon so ein Mitfaktor war, dass eine meiner liebsten Grabungen, wo ich immer war, auch liebe Grüße an den Hubert, wenn er uns zuhört vielleicht, dass die Grabung mich schon stark mitgeprägt hat. Und das hat halt damit angefangen, dass wir mit Manfred Lehner, der jetzt auch schon bei euch beim Podcast dabei war, dann gerade auf der Tour nicht drüber geredet haben, ja, was könnte ich Diplomarbeit machen? Und dann kam der Vorschlag zu einer Burg. Und das hat mir sehr gut taugt schon bei der Diplomarbeit. Dann, wie dann die Frage war, wie geht's weiter mit der Dissertation, ist der Manfred mit dem Vorschlag, komm ja Grazer Hauptplatz, der nächste Mittelalter-Schwerpunkt. Und dann bin ich so mehr oder weniger hineingerutscht durch die Freude an diesen Projekten eigentlich in dieses Themenfeld. Es kämen jetzt schon noch so ein paar Sachen hinzu, weshalb mir die Beschäftigung mit dem Mittelalter, Mittelalterarchäologie auch besonders zusagt. Aber da müsste ich jetzt irgendwie anfangen, Vergleiche zu ziehen, wie ist es mit der klassischen, provinzialrömischen, prähistorischen Archäologie, und da möchte ich jetzt nicht so diese Vergleiche forcieren, weil ich nicht nahelegen möchte, das Mittelalter ist cooler als alles andere. Die Epoche hat ja ihre Reize und besonderen Herausforderungen. Also bei mir hat sich das durch den persönlichen Lebensweg in erster Linie so ergeben. Und was ich vielleicht dann doch, wenn wir über Mittelalter reden, hinzufügen möchte, weil das so eine Sache ist, die mich auch in letzter Zeit zunehmend beschäftigt, dass beim Mittelalter Es ist eigentlich so, dass wohl jede historische Epoche mit gewissen Klischeevorstellungen, Vorurteilen zu kämpfen hat. Aber gerade mit dem Mittelalter, mit dieser Vorstellung des finsteren Mittelalters, was zwar eigentlich schon seit Jahrzehnten von Wissenschaft, Geschichtsvermittlern mehr oder weniger erfolgreich bekämpft ist, ist noch immer stark etabliert. Und deshalb ist es auch so ein weiterer Impuls, sich mit dieser Zeit zu beschäftigen und diesen Windmühlenkampf gegen diese Vorstellung auch mitzutragen.
Ja, weil das Erste, woran man denkt, ist die Pest und Ritter und Burgen und ja.
Kreuzzüge,
diese Sachen.
Das wäre.
Und manche Leute kommen noch mit Hexenverbrennungen und dann kann man wenigstens sagen, na, das ist Neuzeit.
Mhm. Also all deine Lieblingsprojekte waren im Mittelalter angesiedelt und deshalb fühlst du dich da jetzt wohl. Und erzähl uns mal, was waren denn so deine liebsten Projekte? Ein paar hast du ja schon genannt, das in Kärnten mit den Biskuitrouladen und hin und her. Aber was war so das richtig coole Projekt, wo du sagst, mach, das will ich, dass andere darüber Bescheid wissen?
Also gut, über die Rasburg, die Turne haben wir jetzt schon ein paar Mal geredet, also das würde ich trotzdem zu den Favorites hinzuzählen. Sonst, was, wenn wir jetzt hier und beim Mittelalter bleiben, was auch relativ toll war, war die Grabung im Franziskanerkloster, das war noch ganz, ganz am Anfang von meinem Studium. Aber da war irgendwie damals auch so das Faszinierende, weil die erste Leergrabung, wo ich war, das war noch bei der Korallenbahntresse, war eine super Leergrabung, also das muss ich zur Verteidigung gleich voraussagen. Mhm. Allerdings war es dort so, dass in der Zeit, wo wir dort waren, ist kaum vom Material zutage getreten. Also es war so, nach einer Woche Graben haben wir dann so einen fingernagelgroßen Scherben gefunden. Da waren wir schon aus dem Häuschen, aber das war es so im Wesentlichen, in 2 Wochen Leergrabung. Natürlich, wenn man als Archäologe älter wird, sagt man dazu, es geht ja nicht nur um die Funde, sondern um die Befunde und Informationen und so weiter und so fort. Als junger Student empfindet man das noch ein bisschen anders. Und die nächste Grabung war dann eh die im Franziskanerkloster und dann war dieser Wow-Effekt, so innerhalb von einem Tag mehrere große Plastiksäcke vollgefüllt mit Keramik und sonstigen Funden. Okay. Das war damals schon so ein Wow-Effekt, aber das war noch nicht so die eingehende Beschäftigung mit einem Projekt, wie ich das dann später gehabt habe. Zum Mittelalter, was ich dann vielleicht auch noch so hervorheben würde, wäre die Grabung bei der Burg Roseck. Wobei mit den Grabungsbefunden sind wir dann eher in der Neuzeit unterwegs gewesen. Das war deshalb auch so auf dem persönlichen Lebensweg so was Besonderes. Das war die erste eigene Maßnahme, also Grabung, die ich geleitet habe, war eine ganz kleine Geschichte. Also in der ersten Kampagne war ich allein mit 2 Arbeiten von dem Grundbesitzer dort bei der Burg, dem Herrn Lichtenstein. Und bei der zweiten waren dann noch 2 Kollegen auch dabei. Dann waren wir teilweise zu dritt, zu zweit. Aber das war dann auch so irgendwie das Besondere. Das erste Mal wirklich allein die komplette Verantwortung für ein Projekt zu haben, war eben eine Grabung bei der Burg Roseck, wo auch wieder das Besondere ist, dass es zur Herrschaft Roseck eben gehört, also die Turne, die Biskuitrouladenburg.
Heißt sie jetzt offen?
Heißt sie.
Okay.
Die ist in derselben Herrschaft wie Roseck gewesen, also da war auch diese Verbindung zu dem Projekt, wo ich dann eben schon Jahre dabei war, dass es dann dort auch einen Anknüpfungspunkt dazu gibt, dass war auch irgendwie besonders, was jetzt vielleicht eben nicht Mittelalter ist, aber trotzdem sehr prägend war der Schöckl die letzten Jahre. Ich glaube, das muss ich jetzt gar nicht weiter ausführen, da gab es eine ganze Folge schon dazu. Und was auch doch eine sehr tolle Grabung war, ein Projekt, auch wenn das mit meinen jetzigen Schwerpunkten nicht so viel zu tun hat, waren die Auslandsgrabungen in Phenaos in Griechenland. Dort haben wir auch schon die Verpflegung angesprochen, aber das ist eigentlich auch sehr tolles Projekt. Das Projekt läuft ja noch, zumindest die Aufarbeitung auf der Universität Graz, aber das war auch so gehört definitiv zu den Grabungen, die ich so unter den tollsten schon hervorheben würde. Aber auch dort gab es Mittelalter, also es waren nicht nur die alten Griechen. war zwar nicht Schwerpunkt des Projekts, aber dort, wo wir gegraben haben, das ist Fenaus, ist für den normalen Touristen ein relativ unbekannter Ort auf der Peloponnes. Alles sehr ländlich, in den Bergen ein Hochtal mit einer antiken Stadt eben, Fenaus. Aber dort, wo die antike Akropolis sozusagen, also der Hügel, der zentrale Hügel dieser Stadt, gab es im Mittelalter auch eine kleinere Burg, die ist zwar weitgehend schon verfallen, also man sieht nicht viel heute, aber das gab es dort auch, und auch unten dann im Bereich der Mauer entlang dieses Akropolis-Hügels, wo die Grabungsprojekte waren, gab es doch auch einige mittelalterliche Befunde auch. Ja, ich weiß nicht, ihr könnt jetzt noch lang über die erzählen, aber wahrscheinlich wollen wir auch weiterkommen zu weiteren Schwerpunkten.
Genau. Nämlich als Überleitung, weil du gesagt hast, Rosec ist für dich in besonderer Erinnerung, weil das die erste Maßnahme war, die du geleitet hast. Und die erste Maßnahme, die ich geleitet habe, wo es noch keine Maßnahmen gegeben hat, war die Kollektorgang-Schicht am Grazer Hauptplatz.
Ja.
2001. Das heißt, da haben wir jetzt auch ein bisschen eine Verbindung, und weil im Prinzip, ich war am Anfang bei den ganzen Grabungen vom Grazer Hauptplatz dabei, die ja schon im Mai 2001 angefangen haben. Dann war eben diese Dokumentation dieses sogenannten Kollektorganges, wo die dann einen Baggerschnitt quer durch den Hauptplatz gezogen haben.
Nicht schlecht.
Und wo praktisch die mittelalterlichen Häuser angeschnitten worden sind. Mhm. Und das ist jetzt praktisch das, womit du dich ja mit deiner Dissertation befasst. Der Grazer Hauptplatz. Graz im Mittelalter, de facto.
Mhm. Ja, so ist es.
Kannst du das irgendwie, hast du irgendwelche Resultate, die man so schon erzählen kann dazu? Oder ist noch sehr viel, was du dir unsicher bist? Oder wie schaut es da jetzt aus zur Entwicklungsgeschichte vom Hauptplatz?
Also erzählen kann man einiges. Es bleiben aber, es gibt nach wie vor Unsicherheiten, und ich glaube, es werden einige auch bleiben. Das ist ja häufig so bei Grabungen, also nicht nur bei Grabungen, diversen Forschungsprojekten. Jede Frage kann man dann nicht mit endgültiger Sicherheit beantworten. Dann ist die Frage, wie man das jetzt am geschicktesten angeht, ob man quasi so ein bisschen so die Geschichte des Hauptplatzes aufrollen, gleich Spezialthemen herausgreifen, die Forschungsvorgeschichte. Das können wir aus mehreren Zugängen beleuchten.
Fangen wir mal mit der Definition vom Mittelalter an, weil das ist ja für Laien wie mich, das ist ja eine riesenlange Zeit. Das ist ja nicht nur das Mittelalter. Hast du da einen bestimmten Schwerpunkt oder gehst du das ganze Mittelalter durch und hast die Entwicklungsgeschichte vom Grazer Hauptplatz da drin im Mittelalter? Gibt es Ritter?
Also Punkt, den du ja eh schon eigentlich super angesprochen hast, dass das Mittelalter ja eine sehr lange Epoche ist, und es ist nicht so das Mittelalter irgendwie, das ist ja auch das Problem mit diesen Klischee-Vorstellungen, und sagt ja das Mittelalter, aber man kann sich dann natürlich vortrefflich drüber streiten, wenn man das Mittelalter anfangen lässt und wenn man es aufhören lässt, aber so, dass sich ja so etabliert hat irgendwie, das meiste ist so grob 500 bis 1500 ist ja so diese übliche Definition. Bei mir ist es so, dass vom Interesse her das ganze Mittelalter und darüber hinaus und auch davor, soweit es sich ergibt. Mhm. Speziell in Graz ist es so, dass mittelalterliche Geschichte in Graz, ich beschäftige mich ja bei der Dissertation nicht nur mit dem Hauptplatz, sondern versuche den Hauptplatz schon dann im Kontext der mittelalterlichen Stadtentwicklung zu setzen, auch wenn dann der Schwerpunkt natürlich beim Hauptplatz ist. In Graz ist es so, dass wir die ältesten mittelalterlichen Befunde datieren in das 8. und 9. Jahrhundert.
Okay, also, wow.
Ich würde sagen, dass dies im Wesentlichen auch dort ansetzt. Es ist so ein Grazer Becken, was ich dann schon auch zu berücksichtigen habe, gibt schon einzelne Fundstellen, die zumindest bis ins 7. Jahrhundert zurückreichen dürften. So das 5., 6. Jahrhundert, da haben wir relativ wenig bis gar nichts aus dem Grazer Stadtgebiet als Gesamtes. Ob das jemals komplett verlassen war nach der antiken römischen Besiedlung, ist vielleicht eher fraglich, aber es dürfte sich ausgedehnt haben, und wir haben dann noch kaum Belege, wo die Leute damals gesessen sind. Waren wahrscheinlich nicht so viele. Aber zurück zu Graz, also im 8. 9. Jahrhundert fängt es an und dann die Beschäftigung geht drauf. Am Hauptplatz ist es so, dass das reichen die Befunde dort bis so um 1400 herum. Danach wird die Geschichte des Platzes ja nun für sich weitergehen, aber es scheint so, dass im 19. Jahrhundert wahrscheinlich der Platz einmal abgetieft worden ist, also durch die unterschiedlichen Siedlungsschichten immer wieder das Überbauen wird so ein Platz höher und das führt dann irgendwann zum Problem, wenn der Platz so ein höherer Kupf ist als die umliegenden Häuser, dann fließt das ganze Wasser dort ab. Das wird dann eben zum Problem. Dann dürfte der Hauptplatz einmal so etwas abgetieft worden sein. Und dadurch sind eigentlich die ganzen Befunde des ausgehenden Mittelalters und auch der frühen Neuzeit kassiert worden. Hätte ich die auch, dann müsste die Beschäftigung wohl auch noch darüber hinausgehen, außer man zieht irgendwann die Grenze, weil es zu viel ist einfach für die Dissertation. Ja, also in der Dissertation geht es so vor allem so bis ins 15. Jahrhundert noch ein bisschen hinein. Aber es ist ein bisschen eine willkürliche Grenze, die sich einfach durch die Befundsituation ergibt, weil natürlich gibt es in Graz gewisse Zäsuren, könnte man sagen, in der frühen Neuzeit mit dem Ausbau der neuzeitlichen Befestigung. Da tut sich schon relativ viel auch im Stadtbild. Aber es ist jetzt kein so richtiger Bruch, wo man sagt, da kann man jetzt mal die Geschichte unterbrechen.
Weil eine Art von Kultur hört ja nicht von einem Tag auf den anderen auf, sondern es ist wahrscheinlich so.
Das ist sowieso nicht. Und gerade der Übergang Mittelalter zur Neuzeit ist ja teilweise argumentierbar, aber tatsächlich sehr fließend. Mhm. Vor allem, wenn man sich mit Siedlungsgeschichte und konkreten Siedlungen wie einer Stadt beschäftigt.
Und was würdest du sagen, wann war so die Blütezeit der Grazer Geschichte? Damals.
Boah, das ist jetzt
das ist eine gemeine Frage. Wann waren richtig spannende Geschichten dabei?
Das so mit der Frage kann ich vielleicht schon ein bisschen mehr anfangen. Eine Blüte ist ja schwieriger, weil das immer, was definiert man als Blüte? Gehen wir es vielleicht mal davon an, wie es spannender wird. Das ist so, ich habe vorher gesagt, dass in Graz reichen die Befunde bis ins 8., 9. Jahrhundert zurück. Das ist konkret bei der Alten Universität. Körpergräberfeld, also das heißt, dort haben wir Bestattungen, die skelettiert sind. Da spricht man eben von Körperbestattung im Gegensatz zur Brandbestattung, wo der Leichnam verbrannt wird. Also dort haben wir diese Körperbestattungen. Dann haben wir aus dem restlichen Frühmittelalter sehr, sehr wenig, eigentlich kaum irgendwas aus Graz. Also da bewegt man sich relativ am spekulativen Boden, was es da gegeben hat. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass der Schlossberg in irgendeiner Form genutzt wurde, auch in dieser Zeit. Es ist zumindest schwer vorstellbar, dass dieser sehr markante Punkt in Graz, dass die Leute sagen, mir doch wurscht.
Ja, so, schätzungsweise, ja.
Da wird schon einen Grund gegeben haben, warum man gerade hier sich angesiedelt hat. Aber bislang haben wir nur einige wenige Scherben, die eher ins frühe Mittelalter, zumindest ausgehende frühe Mittelalter, datieren vom Schlossberg. Allerdings ist auch so, dass durch die mittelalterliche Burg, die neuzeitliche Festung, dürften ältere Phasen da stark überbaut bzw. auch zerstört worden sein. Also wir werden viel Glück brauchen, in Zukunft vielleicht einmal das frühe Mittelalter wirklich als Struktur fassen und nicht nur als verlagertes vom Material. Dort, wo dann es beginnt, konkreter zu werden, und dann kommen wir eben zum Hauptplatz. Dort fangen die Befunde nämlich im 10., 11. Jahrhundert, also spätes 10., 11. Jahrhundert vor allem der Schwerpunkt. Und das ist deshalb auch irgendwie spannend, nicht nur, weil wir da früher Befunde haben, weil beim Hauptplatz ist es so, dass bis zur Regulierung der Mur im 19. Jahrhundert war das Gebiet dort durch zumindest gelegentliche Überschwemmungen gefährdet. Also eigentlich, wenn man sagt, man möchte sich irgendwo gemütlich ansiedeln, hat einen Hof oder mehrere Höfe, einfach nur Felder, landwirtschaftlichen Betrieb, ist das eigentlich nicht das siedlungsgünstige Gebiet. Also da ist ein höher gelegener Bereich, dort wo der Dom, die alte Universität, eben auch dieses frühmittelalterliche Körpergräberfeld ist, wäre wesentlich sicherer eigentlich. Man ist am Fuß des Schlossbergs, man ist wesentlich höher über der Mur, bis zum Wohnen eigentlich gemütlicher wohl in dieser Zeit. Also dass man beginnt, diesen Bereich mit einer dichteren Infrastruktur zu erschließen, das zeugt schon davon, meine ich, zu sagen, dass da eine wachsende Siedlung ist, die zunehmend komplexer ist, und das ist schon irgendwo ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Stadtwerdung. Also in der Zeit können wir noch nicht wirklich von einer Stadt wahrscheinlich sprechen, also rechtlich sowieso nicht, weil diese Stadtrechte im Mittelalter fangen ja im 12. Jahrhundert an. Aber da haben wir schon eine wachsende und wahrscheinlich zunehmend bedeutende Siedlung. Vielleicht nur, um das im Schnelldurchlauf durchzuskizzieren, im 12. Jahrhundert, also im 11. Jahrhundert, das sind vor allem Befunde, die man schwer deuten kann. Es gibt mehrere solche Grubenbefunde. Ich weiß nicht, Susanne, ist du schon mal angesprochen worden?
Grubenbefunde? Grubenbefunde, nein, und diese Gruben, zu denen ich ja auch eine besondere Affinität habe, weil ich ja bei der Grabung von diesen Gruben dabei war.
Erzählst mir von den Gruben.
Und diesen Gruben, diese Gruben, diese speziellen Gruben sind nämlich erst zu spät erkannt worden, dass sie wirklich essentiell sind, weil man erst zu spät die Keramik richtig eingeordnet hat, die dort rauskommen sind.
Also ihr habt es anders datiert sozusagen, oder?
Naja, wir haben es nicht, wir haben es direkt auf der Grabung nicht als das erkannt, was sie wirklich sind.
Und zwar? Was sind sie?
Also eigentlich die wirklich ältesten Befunde vom Hauptplatz.
Okay, schon.
Ups.
Aber sie sind ja dokumentiert worden, weitgehend. Also ich muss sagen, also ich kann eigentlich ziemlich gut arbeiten mit der Dokumentation. Also
Gott sei Dank.
kein Problem. also dann vielleicht Erklärung zu Grubenbefunden. Das ist etwas, was wir in der Archäologie gerade in unseren Breiten besonders, wo mehr auch mit Holz gebaut worden ist, besonders haben. Schaut folgendermaßen aus, wenn man in eine Grube aushebt und die dann irgendwann wieder zuschaufelt oder dass das langsam zusedimentiert oder wenn man einen Holzpfosten reintut und der verrottet. Mhm. Bei allen diesen Szenarien wird sich diese Grube als Verfärbung von der umliegenden Erde unterscheiden. Meistens als dunklere Verfärbung, weil durch diesen Bodeneingriff der Feuchtigkeitshaushalt in der Erde, die Zusammensetzung verändert worden ist. Vielleicht auch mit einem anderen Material zugeschaufelt worden ist, was sich deutlich unterscheidet. Zum Beispiel, wenn man in einen sandigen Grube aushebt und es mit einem gelben Schotter verfüllt, das unterscheidet sich. Und durch diese Verfärbungen können wir bei der Grabung dann sehen, gut, da haben wir einen Befund. Und wenn man jetzt diese Verfärbung ausnimmt, die anders ist als die umliegende Erde, dann hat man eine Hohlform, eine Grube. Und auf die Art und Weise können wir solche Grubenbefunde nachweisen in der Archäologie. Solche Gruben können ganz unterschiedliche Zwecke gehabt haben. Häufig sind diese sogenannten Pfostengruben, dass wenn man für ein Holzhaus oder eine Überdachung einen Pfosten in die Erde einlässt, macht man auch eine Grube, die kann man dann eben nachweisen. Oder wenn man Material gewinnen will, Lehm, Sand oder eine Feuerstelle irgendwie tiefer eingraben. Ein Ofen können auch teilweise eingetieft sein. Da gibt es eben so eine Reihe von Möglichkeiten. Arbeitsgruben, Hausgruben, also gerade im Frühmittelalter gibt es das Phänomen von solchen Grubenhäusern nicht nur im Frühmittelalter, wo ein Teil des Hauses in die Erde eingetieft ist, also deshalb sind diese Grubenbefunde wesentlich. Diese frühen Befunde am Hauptplatz, die sind schwer zu deuten, weil sie keine eindeutigen Grundrisse geben, wo man sagen kann, zack, da ist ein Haus. Und okay. Muss man das jetzt, und da gibt es mehrere Möglichkeiten, also das ist einer der angesprochenen Unsicherheitspunkte. Wie deutet man jetzt diese Befunde im Detail? Sind das jetzt Siedlungsbefunde? Also sind da Gebäude, wo Leute gelebt haben? Sind das Spuren von Städten, so überdachte Arbeitsbereiche, irgendwelche Arbeitsgruben oder derartiges? Oder ist das zum Beispiel ein frühes Marktgeschehen, also wo dann eben Marktstände aufgebaut worden sind, Zelte vielleicht und derartiges, und dass diese Gruben von diesen Zelttätigkeiten zeugen. Später ist ja der Hauptplatz ein zentraler Bereich der Stadt, und dann ist es schon irgendwie verlockend, sich diese Frage zu stellen, ob das nicht schon früh auch irgendwie so eine zentrale Bedeutung im Wirtschaftsleben der Siedlung gehabt hatte oder ob sich das dann erst später irgendwie so entwickelt hat. Und vielleicht noch zum Schnelldurchlauf mal weiter. Im 12. Jahrhundert, da haben wir jetzt wirklich dann auch Gebäudebefunde, anfangs noch aus Holz, eben nachweisbar wieder teilweise durch solche Grubenbefunde, Pfostengruben oder auch Reste von Schwellbalken. Also das ist auch etwas, was Häuser können auch so sein, dass am Boden so ein Balken verlegt ist und es dann quasi die Fundamentierung für das aufgehende bildet. und die können den Boden dann auch solche Abdrücke hinterlassen, entweder als so ein Graben, also selbes Prinzip wie Grubenbefund, oder wenn das irgendwie verkohlt im Boden, dass dann diese Streifen, diese verkohlten Streifen noch fassbar sind. Also das ist da in der Phase fassbar im 12. Jahrhundert. Da ist dann wieder zu diskutieren, weil das sehr kleine Gebäude sind, beziehungsweise nicht vollständig erfasst in der Grabungsfläche, sondern nur Ausschnitte. Sind das jetzt eher feste Marktstände oder Wirtschaftsgebäude von irgendwelchen Höfen, die es dort am Platz früher gegeben hat? Und so im späten 12. Jahrhundert, frühen 13. fängt es an, dass dann auch Gebäude aus Stein dort errichtet werden. Die frühesten sind durch die spätere Überbauung noch sehr schwer fassbar, weil es dann so einzelne Mauern sind, die dann teilweise gar keine Grundrisse ergeben. Da ist die Deutung wieder sehr schwierig. Und im 13., 14. Jahrhundert, das war dann wirklich das ganz Bekannte am Grazer Hauptplatz, diese Steinbauten, die dann ja auch bei diesen Kollektorgang, den die Susanne vorher angesprochen hat, angeschnitten worden sind. Da sind mehrere Gebäude in dem erfassten Ausschnitt, also zur Information der Grabungsschnitt, der war südlich vom Erzherzog Johann Denkmal, für alle, die den Hauptplatz kennen. In dem Abschnitt war es dann relativ dicht mit solchen Gebäuden bebaut, die zumindest ein Fundament und ein Erdgeschoss zumindest aus Stein hatten. Da ist es schon so, dass es durchaus wahrscheinlich ist, dass vielleicht im Obergeschoss, das haben wir ja nicht, auch gewohnt worden ist, Untergeschoss fehlen meistens irgendwelche Befunde oder Niveaus, um die konkrete Nutzung feststellen zu können. Teilweise kann man das bei einigen Gebäuden sagen, dass es als Lagerraum genutzt worden ist, weil es dann solche Keller sind oder so eingetiefte Tiefparterres. Es gibt Teile, die wohl als Werkstätte genutzt worden sind, da gibt es Spuren dafür, und möglich wären auch vielleicht Verkaufsläden im Erdgeschoss oder derartiges. Aber da muss man sich eher damit behelfen, dass dort, wo Befunde besser erhalten sind, dass man das mit dem vergleicht und einfach die Möglichkeiten auslotet, was es so gibt. Aber es gibt eben die mehreren Interpretationsmodelle. Und da könnte man jetzt vielleicht noch wegen diesen Gebäuden auch so dieser Unsicherheit, die angesprochen worden ist, ansprechen. Es ist nämlich zur Vorgeschichte zum Grazer Hauptplatz. Man meinte ja bis zu diesen Grabungen, dass der Grazer Hauptplatz immer ein unbebauter Platz war. Und deshalb dachte man, wie das angefangen hat mit diesen Bauarbeiten, wo Leitungen verlegt worden sind und auch die öffentliche WC-Anlage errichtet worden ist, dass da eh nichts Interessantes ist. Weil leerer Platz.
Inzwischen. Aber das kann man sich gar nicht vorstellen, es ist der Hauptplatz. Da muss irgendwas sein, oder? Ja.
Inzwischen wissen wir ja durch Grabungen auf anderen Plätzen, dass auch wenn es ein Marktplatz seit jeher war, gibt es Befunde dort. Es ist nicht einfach nur leer, sondern es gibt die Spuren von Marktständen. Man schaut, wo sind die Freibereiche, Öfen teilweise und. Die verschiedenen Marktschichten, die Entwicklung dann zeigt, war der Marktplatz gut befestigt oder war das mehr ein Erdboden sozusagen, wann fängt es an, dass dann irgendwelche Kiespflasterungen noch mehr, da kann man schon viel herausfinden, aber damals war die Sensibilisierung dafür noch nicht gegeben. Und nördlich vom Erzherzog Johann Denkmal, also die nördliche Platzhälfte, ist komplett ausgekoffert worden. Da war Susanne auch dabei, du kannst da wesentlich besser erzählen, wie das abgelaufen ist. Und dann war dieser Kollektorgang der östlichen Seite des Platzes, es ist dort, wo die Straßenbahnschienen verlaufen, dorthin, wo dann auch so ein langer Graben aufgeschnitten worden sind. Und dort waren dann in der Seite dieses Grabens dann die teils zerstörten mittelalterlichen Mauern. Und da hat man gesehen, oje, die gibt's nicht mehr. Und das hat die Grabung ermöglicht. Und da ist jetzt damals, weil es die Häuser gegeben hat, ist man komplett von der Idee abgekommen, dass das irgendwie ein Marktplatz im Mittelalter war oder derartiges, sondern so ein bisschen das Fazit war, als am Hauptplatz Häuser standen und Platz entstand ja später. Aber da ist eben ein bisschen diese Tragik, dass die nördliche Hälfte so ausgekoffert worden ist und auch der Kollektorgang dank der Profilaufnahme, also von diesen Erdprofilschichten in der Baugrube, die Susanne damals angefertigt hat, sieht man, es gibt dort wohl auch mittelalterliche Schichten noch, aber dort sieht man keine Gebäude. Und da kann man jetzt die Überlegung anstellen, gab es dann dort doch Gebäude, die sind aber einfach ausgerissen worden und hops gegangen, gerade in diesen Erdprofilen, also in dieser Grubenwandung, waren dort keine Mauern zu sehen. Oder war der Bereich durchgehend umgebaut? Und dann hätten wir die Situation, dass wir schon einen Platz, einen Marktplatz im Mittelalter haben könnten, der aber teilweise im Mittelalter bebaut war und teilweise nicht und dass das eben eine relativ dynamische Entwicklung hat. Aber weil eben diese Informationen fehlen, wie das jetzt wirklich in der nördlichen Platzhälfte ausgeschaut hat, gibt es diesen Interpretationsspielraum, wo man einfach unterschiedliche Möglichkeiten andiskutieren muss. Und das werde ich eben auch nicht endgültig lösen können, wenn dieses Welt das einfach weg ist.
Okay, das bleibt einfach wie ewig ein Mysterium jetzt.
Leider.
Ja.
Also was ein kleiner Bagger oder auch größerer Bagger in kürzester Zeit anrichten kann, wenn er mal so richtig reinfährt, das sieht man immer wieder in Stadtkontexten, vor allem wenn irgendwelche Stadtgrabungen sind. Du hast schon vorher angesprochen die Lagerräume und ich beziehe mich jetzt auf einen ganz einen speziellen Lagerraum, wo extrem viel Keramik und Glas drinnen war. Dieses Warenlager wahrscheinlich von einem Händler, das jetzt praktisch im südwestlichen Bereich des Platzes, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, gewesen ist.
Also zwischen Brunnen und Rathaus.
Genau. Wie viele verschiedene Objekte waren, also wie viele Gefäße waren da drinnen? Weißt du das ungefähr?
Das weiß ich jetzt leider nicht auswendig. Es ist so, ob das dann wirklicher Objektlager war, ist die Frage. Es sind ja aus der Dokumentation geht es so vor, dass manche dieser Gefäße schon so in Bodennähe waren und manche aber dann halt in dieser Verfüllung, die erst ja für diese Gebäude aufgegeben worden sind. Möglicherweise ist dafür ein Brand verantwortlich. Also das ist jetzt nicht komplett eindeutig aus der Dokumentation, aber es gibt durchaus Indizien, die das wahrscheinlich machen, dass es vielleicht dort mal gebrannt hat und dann man infolge das nicht mehr wieder aufgebaut hat, sondern wirklich komplett abgerissen hat. Und diese tieferen Bereiche wie diesen Keller, den du angesprochen hast, der ist verfüllt worden. Und da ist die Frage, ob nicht doch ein Teil der Gefäße, die dort drin sind, mit dieser Verfüllung reingekommen sind, wie das zugeschüttet worden ist, dass dort auch Hausrat, der schon kaputt war, dort entsorgt worden ist. Waren auf jeden Fall dort, da gibt es tolle Gefäße drin, also nicht nur Keramiktöpfe, sondern auch relativ tolle Glasgefäße, Trinkgefäße, also das ist durchaus auch schönes, repräsentatives Material, was da drin ist.
Es gibt ja zeitliche Ausreißer bei den Funden am Hauptplatz. Das sind ja diese römischen Münzen und diese römische Glocke. Magst du vielleicht zu denen was noch kurz sagen? Weil ich finde es ja immer schade, dass Graz keinen römischen Hintergrund hat. Leute, die sich mit Mittelalterarchäologie befassen, finden das super, was am Grazer Hauptplatz ist. Also ich hätte es ja schön gefunden, wenn da ein römisches Forum drunter gewesen wäre, aber wir sind halt keine römische Gründung, leider.
Gibt
es
sich nicht
von sonst. In der Nähe gibt es halt, es gibt schon kleinere Sachen und die nächste Stadt ist halt Flavia Solva bei Wagner.
Ja.
Aber wir haben schon römische Besiedlung, aber der Hauptplatz ist halt, es ist Graz halt keine römische Gründung, sondern erst eine spätere Gründung. Aber es gibt dann trotzdem diese römischen Funde, die wir damals bei der Grabung direkt rausgezogen haben und die haben mich extrem gefreut, weil wir gesagt haben, und dann denke ich mir, was machen die jetzt
da? Wo kommen die jetzt her?
Was ist der Kontext davon?
Sammlung von einem mittelalterlichen Grazer?
Ja, also das ist mit dem später, weil der Hauptplatz bietet so unglaublich viele Aspekte, muss ich dazu sagen, dass ich nicht jeden bislang Erschöpften behandelt habe, auch nicht in der DIS zumindest machen werde, was die Zukunft noch bringt, mal schauen. Zu den römischen Funden ein bisschen was möchte ich dann schon erzählen. Zuerst vielleicht mal ein bisschen ausholen. Du hast ja gesagt eben, ja, wir sind in Graz keine römische Gründung, also wir haben keine römische Stadt. Was es aber in Graz schon gibt, der Schlossberg, der ist in römischer Zeit schon wahrscheinlich durchaus intensiv genutzt worden. Also es gibt gar nicht so wenig verstreute Funde der römischen Kaiserzeit und der Spätantike am Schlossberg. Selbes Problem wie zum Frühmittelalter gesprochen, hochmittelalterliche, spätmittelalterliche Burg, Festung, alles was älter ist, ist entweder tief unter der Erde oder zerstört. Gilt fürs Römische noch mehr als fürs Frühmittelalterliche, deshalb wissen wir nicht genau, war das eine Siedlung, wo Leute gewohnt haben? War das ein Heiligtum oben, was ein bisschen höher gelegen ist? Oder beides? In der Spätantike vielleicht eine Befestigung damit verbunden? Das haben wir ja öfter, wissen wir für den Schlossberg nicht, aber die Römer waren schon präsent in der Umgebung von der Innenstadt. Zu diesen römischen Funden am Hauptplatz, die sind ja am Hauptplatz nicht singulär in der Innenstadt. Es gibt bei Grabungen in der Sackstraße auch vereinzelte römische Münzen zum Beispiel. Einige dieser Funde können durchaus verlagert sein. Das ist halt eben, wenn man im Mittelalter auch gebaut hat, hat man auch wie heute Erde durch die Gegend gekarrt, aufgeschüttet, abgetragen. So könnten einige dieser Schichten einfach, also Funde, Objekte sein, die in römischer Zeit verloren gegangen sind und sich die Leute im Mittelalter, deren gar nicht bewusst waren und es einfach umgeschaufelt worden ist. Ein Teil dieser Funde. Bei einigen Funden am Hauptplatz, wenn ihr das in richtig im Kopf habt, die waren schon von der Lagerung so, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass es eine ganz bewusste Deponierung ist. Dazu gibt es mehrere mögliche Vorstellungen. Es kann sein, dass es als Material aufgesammelt worden ist, um es vielleicht später mal einzuschmelzen. Also da handelt es sich ja teilweise um Bronzeobjekte, wo vielleicht ein Feinschmied oder ein Händler das aufgesammelt hat, dann versteckt im Boden und aus welchem Grund auch immer dann nicht mehr gehoben. Möglich ist es auch, dass es vielleicht doch auch Sammler waren. Also die Sache ist die, dass das, wenn wir jetzt keine privaten Tagebücher haben, das haben wir aus dem Mittelalter selten, insbesondere aus dem Hochmittelalter, dann wissen wir jetzt nicht, was die Leute sich gedacht haben, aber es ist nicht auszuschließen, dass schon irgendwie Interesse an so alten Objekten vielleicht vorhanden war, dass wenn man selber ein Haus gebaut hat oder sonst wie in der Erde gegraben hat, dass man diese Objekte gefunden hat und sich dafür interessiert hat. Wäre nicht auszuschließen, bei solchen Objekten, die in Nähe von Mauerbefunden deponiert sind, wird auch teilweise überlegt, ob es sich um sogenannte Bauopfer handelt, dass man, wenn man ein Haus errichtet, dass man da irgendwas mitopfert, dass dort irgendwie alles gut läuft.
Ja, Glücksmünze.
Glücksmünze, also das sind solche Sachen, die man alles so andiskutieren kann.
Mhm. Aber bei Glücksmünze ist besser als Baby einmauern, dass man das irgendwie verwendet.
Warte. Soll es auch geben. Okay, soll, aber ihr habt keine Erfahrung damit gemacht.
Weil du eben so ein bisschen diese besonderen Sachen auch angesprochen hast, es gäbe auch noch so einen kleinen Befund, der mir so am Herzen lege, den auch noch ein bisschen kurz anzusprechen, weil der bisher gar nicht so stark präsent war in den Vorberichten, weil man auch ein Fall, wo man auf der Grabung noch nicht gewusst hat, was man vor sich hat, sondern sich ja später herausgestellt hat, das würde ich vielleicht noch ansprechen.
Ja, sicher.
Und zwar in dieser Phase des 12. Jahrhunderts, wo die ersten mit Sicherheit Holzgebäude stehen, was ich schon vorher angesprochen habe, ist in der Nähe von einem dieser Holzgebäuden gab es so eine Gruppe an Gruben befunden. Die sind bei der Grabung als Pfostengrube angesprochen worden. Pfostengrube, das sind dann halt meistens Gruben befunden, die so einen Durchmesser von 15 bis 30, 40 Zentimetern haben, annähernd rund sind und so eher steile Wandungen haben. Da passt der Holzpfosten gut hinein und das ist dann für solche Befunde meistens so die Standardansprache, Pfostengrube. Und in einer von diesen Gruben, es ist so eine Gruppe von 3, 4, 5 Gruben befunden, sind kleine Knochen gefunden worden. Bei der Grabung kleine Knochen, denken Sie, das sein. Händelknochen oder irgend sowas in der Art. Mhm. Wie das dann ausgewertet worden ist, das Knochenmaterial, dann hat der zuständige Experte für die Tierknochen gemeint, das gehört nicht zu mir. Das ist kein Viech. Das ist dann der Silvia Reinhardt, der ebenfalls bei euch schon vorgelegt worden. Und die hat bestätigt, es handelt sich um Menschenknochen und noch dazu nicht um irgendwelche, sondern so ein Fötus, einen menschlichen Fötus. Also die Langknochen, also Oberschenkel, Oberarmknochen, die haben so eine Länge von etwa 4 cm, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, also wirklich winzig. Und ja, also ich denke, dass Das kann man eben nicht als Pfostengrube ansprechen. Kein Pfosten hineingestellt worden, sondern da ist ein Fötus, was eben zu viel verstorben ist, klarerweise, bestattet worden. Und da ist auch, das ist auch ein bisschen so ein Befund, der mehrere Möglichkeiten bietet, was man sich so überlegt. Es ist so, dass, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen zur Bestattungspraxis auch im Mittelalter. Es ist ja so, dass, wie sich dann das Christentum bei uns etabliert hat, also im Frühmittelalter ist ja so, in unseren Breiten gibt es vielleicht ein Restchristentum, also wirklich fasten können wir es nicht. Es ist zunächst nach Ende der römischen Antike ja doch eher heidnisch dominiert, aber dann so im 8., 9. Jahrhundert fängt es wieder an, dass die Leute missioniert werden, setzt sich dann durch. So im 10., 11. Jahrhundert hat sich das dann auch schon ganz gut etabliert. Ab dieser Zeit, ab dem 10., 11. Jahrhundert, ist es auch üblich, dass man auf Kirchfriedhöfen bestattet. Ist ja auch durchaus wichtig im Christentum, dass man in geweihter Erde bestattet wird und nicht irgendwo. Es ist so, dass um in einen Friedhof bestattet zu werden, sollte man ja auch Teil der christlichen Gemeinschaft sein, sprich getauft werden. Nichtsdestotrotz war es so, dass so im frühen Mittelalter, obwohl man sich darüber Gedanken gemacht hat, also schon in der später, in der Antike, also im frühen Christentum ja was passiert mit den Leuten, die nicht getauft worden sind, insbesondere den Kleinkindern. Da gab es unterschiedliche Konzepte. Im frühen Hochmittelalter hat sich dann die Idee dieses Limbus durchgesetzt. So eine Art Vorhölle, gar nicht Vorhölle, aber so ein Zwischenbereich. Es ist weder Himmel noch Hölle, weil der Vorteil, wenn man so jung verstirbt, hat man noch nichts angestellt. Also man hat keine Sünden selber, aber man hat die Erbsünde. Deshalb kommt man nicht in den Himmel. Ja. Da gab es eben diesen Limbus. Aber im frühen 11., also im 11. Jahrhundert war es noch so, dass teilweise von kirchlicher Seite trotzdem aufgefordert worden ist, dass die Leute auch ungetaufte Kinder am Friedhof bestatten sollen und nicht irgendwo verscharren. Allerdings gab es dann einen Wandel im 12. Jahrhundert, wo einige Kirchenlehrer da relativ radikale Ansichten gehabt haben, wo sie gesagt haben, nein, Ungetaufte, auch Kleinkinder, nicht am Friedhof bestatten. Es ging teilweise bei manchen Kirchenlehrern, ich muss sagen, das ist jetzt nicht, dass alle Priester so gedacht haben, das sind teilweise einzelne Radikale, muss man fast sagen, sogar gefordert haben, dass wenn Mutter bei Geburt stirbt und Kind noch drin, dass man sogar das Kind rausschneiden soll und nicht am Friedhof bestatten. Also ist ziemlich grauslich teilweise. Im 13. Jahrhundert rudert man zunehmend zurück. Dann gibt es auch so das Konzept der Nottaufe, wo dann die Hebamme im Notfall auch noch eine Taufe durchführen darf, damit das Kind Teil der christlichen Gemeinschaft wird. Klappt auch nicht immer. Und dann haben wir im Mittelalter eben diese Sache, was fängt man mit diesen noch vor der Taufe verstorbenen Kleinkindern oder auch also wenn es während der Schwangerschaft irgendwas passiert. Auf der einen Seite gibt es doch Fälle auf Kirchfriedhöfen, wo derart junge Kinder bestattet sind, wo man meint, da geht sich die Taufe fast nicht aus, beziehungsweise die in ganz auffälligen Lagen konzentriert sind in ganz bestimmten Arealen innerhalb der Kirche, um die Kirche irgendwo, wo man der Vorstellung hat, dass die eben noch nicht getauft waren und die Leute trotzdem dort bestattet haben, weil auch im Mittelalter liebten die Kinder, die Eltern ihre Kinder. Und wenn es noch so viel verstorben war, und es war einfach nicht wurscht, wo man die hingetan hat. Also da gab es schon Bemühungen, trotzdem am Friedhof zu bestatten. Aber es gibt, wie in Graz, auch anderswo die Fälle, dass im Siedlungsgebiet außerhalb des Friedhofes solche Kleinkinderbestattungen vorgenommen worden sind. Und bei denen ist dann so die Frage, ist das ein Zeichen, wenn es in der Nähe vom Haus bestattet ist, von Zuneigung? Dass man sagt, ja, ich darf nicht am Friedhof, weil der Pfarrer bei unserer Gemeinde so streng ist und auch die Nachbarn so streng sind und die das nicht toll finden, wenn ich trotzdem auf den Friedhof gehe und das dort bestatte. Und dass man das Kind irgendwo bei sich in der Nähe bestatten möchte. Das ist klar, eine Möglichkeit. Die andere ist, was man auch überlegen kann, ob das nicht doch ungewollt war. Abtreibung gab es auch in der Vormoderne, auch wenn es sehr, sehr riskant war. Für die Frauen, ob das denn nicht sowas ist, also die spricht wörtlich Leiche im Keller. Wissen wir nicht, es gibt keine Beifunde bei dieser kleinen Bestattung, ist ja auch nicht vor Ort noch erkannt worden. Solche Knochen sind schwer gleich als solches zu identifizieren, vor allem wenn man nicht weiß, man ist dann am Friedhof, wo man sehr vorsichtig arbeitet, sondern bei so einer Grube kann man durchaus mal schneller mit der Kelle und einmal zu viel gefahren und die Knochen sind schon verlagert, weil es gar nicht, wie es hineingelegt worden ist. Also wir können es bei diesem Kratzerbefund nicht sagen, ob das jetzt ein tragischer Verlust war, wo die Eltern, die vielleicht in einem der umliegenden Häuser als Händler, Dienstleister oder Handwerker gelebt haben und dann das Kind während der Schwangerschaft verstorben ist und es dann bei sich haben wollte oder nicht am Friedhof bestatten konnte, oder ob das jemand nicht haben wollte, das Kind, und quasi verscharrt hat im Hinterhof sozusagen, wissen wir nicht. Es ist schon ein durchaus besonderer Befund, der schon auch eine emotionale Komponente auf jeden Fall hat.
Oh ja. Aber das ist etwas, was ich an der Archäologie so schätze, dass man eben auch die Menschen dahinter sieht, an dem, was wir finden. Ja. In dem Fall halt direkt über menschliche Überreste, aber das ist das, was uns auch von der Geschichte unterscheidet, weil die Geschichte doch nur geschriebene Quellen hat. Und die tun wir manchmal schwer, rein mit historischen Fakten eine Beziehung zur Vergangenheit aufzubauen, und das ist der Vorteil, den wir in der Archäologie haben. Wir kommen viel näher an die vergangenen Menschen ran und dadurch, glaube ich, auch sehr gut an die Leute heute, weshalb wir ein großes Interesse für Archäologie einfach bei uns in der Gesellschaft auch haben.
Stimmt.
Diese Greifbarkeit ist sicher ein großer Teil der Faszination, wobei zur Verteidigung der Historiker man dazu sagen kann, dass es ja auch einen besonderen Reiz hat, wenn man mit dem, was jemand geschrieben hat, und wenn das nicht nur ein Auftragswerk war, sondern vielleicht was Persönlicheres, wo man quasi dann doch in die Gedankenwelt eintauchen kann von Personen, hat auch seinen Reiz, muss man, glaube ich, schon sagen.
Sicher, keine Frage.
Alte Leserbriefe sind immer besonders witzig, finde ich.
Das auch. Eine kurze Frage zum Schluss, die habe ich auch unseren beiden anderen Gästen gestellt, so als Brief ans Christkind.
Diesmal Osterhase.
Was würdest du dir wünschen als nächstes Projekt, was du als Herzensprojekt gerne hättest, dass du dafür Zeit und Geld bekommen würdest? Was wäre das?
Zeit, die Dis fertig zu schreiben.
Ah.
Also da freut es noch ein paar Monate, wo ich mich nochmal voll reintauchen könnte. Das wäre vielleicht so ein Wunsch an Zeit. Aber ansonsten, wenn du sagst, so weitere Projekte, für dich entweder ein stadtarchäologisches Projekt irgendwo toll finde, nachdem ich mich mit Graz ja schon mehr beschäftigt habe. Wenn es in Graz wäre, mit Mittelalterverbindung irgendwo in der Stadt wäre, auf eine Sache, kann aber auch gerne in einer anderen Stadt irgendwo sein. Und sonst auf Burgen habe ich auch immer gerne. Und das ist allerdings auch jetzt nicht einfach nur ein Wunsch ans Christkind. Mhm. Gemeinsam mit der Iris Koch werden wir eine Leergrabung wieder im Sommer machen. Und es wird mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit auf einer Burg, vielleicht wieder auf der Primarisburg, wo wir letztes Jahr waren, auch ein Projekt, den Bogen zum Anfang zu schlagen, was auch eine tolle Grabung schon letztes Jahr war. Also das steht ja sogar in den Startlöchern. Also ein Christkindwunsch wäre vielleicht ein stadtarchäologisches Projekt.
Cool. Ja,
das freue ich gerade.
Sehr cool.
Ja, Levente, vielen Dank für deine Zeit. War ein super interessantes Gespräch. Also ich habe auch wieder neue Sachen dazu gelernt über den Hauptplatz. Auch wenn ich selbst dort war. Aber wie du gesagt hast, damals direkt vor Ort hat man die Sachen einfach nicht erkannt.
Das ist aber auch bei vielen anderen Grabungen so. Und das ist vielleicht auch etwas, was man den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben kann, dass ein wesentlicher Teil fängt immer nach der Ausgrabung an, bei der Arbeit und den Erkenntnissen. Und oft ist es so, dass gerade die Sachen, wo man sich bei der Grabung denkt, so, ja, ist halt da, dann erst später die Erkenntnis kommt, der Wow-Effekt, was das eigentlich ist.
Ja. Ich von meiner Seite sage auch vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und uns das alles erzählt hast. Wenn irgendjemand von den Zuhörern und Zuhörerinnen Fragen an die Susanne, an den Levente, an mich hat, mich nicht, aber ich frage gern weiter, könnt ihr uns gern schreiben auf artefakte_erzählen@gmx.at oder auf unseren Social Media Kanälen auf Facebook oder Instagram und auf unserem Blog.
Genau, und hören könnt ihr uns auf Spotify, Deezer, Google Podcast, TuneIn, Podcast.de, überall unter unserem Schlagwort Artefakte erzählen. Herzlichen Dank noch einmal und an die Zuhörer, schöne Ostern, auch nachträglich, weil wir kommen ja am Ostermontag zu euch.
Ach so, wir kommen, wir sind
macht ja Osterhasen. Nichts. Wir sind Osterhasen, so ein bisschen verspätet die Osterhasen oder die Emmaus-Jünger, je nachdem, wie man es uns halt bezeichnen möchte. Einen schönen Tag euch auf alle Fälle noch.
Baba.